Eine gute Frage. Ist da jemand? Ist da jemand oder ist da eben vielleicht doch niemand? Ich bin der Überzeugung und ich denke nicht nur ich, sondern viele Menschen, ja, da ist jemand. Und weil es diesen jemand gibt, ist es gut, dass wir heute Nachmittag hier sind. Wir könnten hier auch woanders sein. Es läuft gerade Olympia. Heute Morgen gab es ein gutes Eishockey-Finale. Also es gibt auch andere Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Und irgendwie pfeift es, stimmt's? Was kann ich denn tun, dass es aufhört zu pfeifen? Ihr kriegt das in den Griff? Ich hoffe. Was kann man tun, um diesen jemand auch kennenzulernen? Darüber möchte ich heute mit euch, mit Ihnen nachdenken. Und zwar ganz konkret. Wenn man jemanden kennenlernt, dann gibt es irgendwann den Punkt, ich mache auch so als Pastor Ehevorbereitung, ne? Dann erzählen die Leute, wie die zusammengekommen sind. Und dann manche Leute erzählen so und sagen, ja, und da wusste ich, da war ich dann mit dem Martin zusammen. Und dann fragst du den Martin, sagst, ja, wann denkst du denn, wann waren wir zusammen? Da, an dem Zeitpunkt waren wir noch gar nicht zusammen. Es hat mindestens noch 2 Monate gedauert. Also irgendwie, denen war nicht ganz klar, ab wann ist man jetzt zusammen. Und manchen Leuten geht das auch so im Glauben. Die sind schon sehr nahe, halten sich auch vielleicht zu einer Kirche, zu einer Gemeinde, finden das gut. Aber kann ich dann von mir sagen eigentlich, ich bin Christ oder ich gehe wirklich mit Jesus, ich vertraue Gott. Und mein Ziel ist, dass wir am Ende dieser Predigt eine Möglichkeit haben zu reagieren, zu sagen, ja, ich kann so einen Schritt auf Gott zugehen, diese Sicherheit, die wir ja brauchen in Beziehungen, auch finden. Wir haben einige Kinder hier und ich erzähle euch jetzt mal was, als ich klein war. Da hatte ich ein bisschen Taschengeld dabei und da war ich hier bei diesem netten Mann in meiner Heimatstadt. Ihr zeigt den gleich. Oder auch nicht. Ich erzähle es euch, ja. Es gab ein, zurück. Anders. Noch anders. Spoiler. Sehr viel Spoiler. Jetzt. Ja. Dieser Mann, ja, danke. Dieser Mann heißt Kühlchen und der hatte einen Kiosk bei uns. Und ich bin dann immer mit meinem Taschengeld hin. Und ich hatte damals noch nicht so viel Taschengeld. Kennt ihr gar nicht mehr. Das heißt D-Mark. Ja? Also man hatte Taschengeld, so ungefähr 2-3 Euro. Und dann steht man da vor dem Kiosk und denkt man dann, wofür soll ich das eigentlich ausgeben? Guck mal, was der alles hat. Der hatte ganz verschiedene Dinge, ja, Lutscher und Süßigkeiten und dann hat er da immer dir so eine Tüte zusammengepackt. Also wofür lohnt sich die Investition von deinem begrenzten Kapital, was du da hast? Und ein bisschen ist das auch eine Frage, die man jetzt von diesem Kiosk größer gehen kann auf unser Leben. Wofür lohnt sich denn die Investition deines Lebens? Du hast auch nur begrenzt Zeit. Du hast nur begrenzt Kraft, du hast nur begrenzt Liebe. Wofür lohnt sich die Investition eines Lebens? Darüber möchte ich mit euch nachdenken. Und viele Menschen haben da unterschiedliche Antworten drauf gegeben. Wenn du Leute fragst, sagen die vielleicht, okay, es geht darum, dass du einen guten Job findest, dass du darin aufgehst, dass du viel arbeitest, dass du viel Geld verdienst, dass du einen guten Stand hast. Und mittlerweile merken wir irgendwie, dass die Antworten stimmen nicht so richtig. Kann nicht sein, dass man sich nur irgendwie im Materiellen verliert, sondern wir brauchen irgendwie mehr im Leben als nur das Materielle. Und deswegen, wir haben so eine Sehnsucht nach Leben, habe ich das mal genannt. Und wir versuchen uns eben nicht mehr zu definieren allein über die Dinge, die wir haben, sondern vielleicht vielmehr heute über die Dinge, die wir erleben. Also ich bin das, was ich erlebe in meinem Leben, was ich alles so mache. Und da gibt es zurzeit, mal ganz grob würde ich sagen, 2 Wege. Der erste Weg ist, okay, schau dir an, du bist jetzt 25, du hast noch die 20 besten Jahre deines Lebens vor dir und jetzt musst du in den nächsten 20 Jahren so viele gute, mögliche Erlebnisse sammeln in deinem Leben wie möglich. Also knall ran und hol als Meister aus deinem Leben raus. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nein, mach das nicht, halt lieber inne, überleg doch mal, was du alles schon hast und sei lieber zufrieden mit dem, was du schon hast. Suche darin die Erfüllung. Und das ist fast schon ein bisschen widersprüchlich. Also die einen sagen, ey, jetzt geht los, mach was aus deinem Leben, hau rein, hol alles raus. Und die anderen sagen, tritt auf die Bremse, guck lieber, was schon da ist. Du wirst deine Erfüllung nicht in Neuem finden, sondern im Intensiveren. Auf den Kiosk übertragen könnte man sagen, die einen sagen, ey, kauf jede Schokolade, die du bekommst. Jede Schokolade, jede Sorte, probier alles aus. Kauf alles leer, was hier geht. Und die anderen sagen, nimm dir ein Stück Schokolade und lass es ganz langsam auf deiner Zunge zerlaufen und erfreue dich an diesem einen Schokoladengenuss, den du hast. Es ist gar nicht so einfach, die Frage, wofür lohnt sich jetzt ein Leben und wie kann ich das denn rausfinden? Da gibt es ein Hilfsmittel, das nennt sich Bucketlist. Weiß jemand, was das ist? Bucketlist? Schon mal gehört? Bucket bedeutet sozusagen der Löffel. Das ist eine Liste von Dingen, die man machen will, bevor man gestorben ist. Also die Dinge, die ich auf jeden Fall machen will, bevor ich gestorben bin. Und dann, wenn ihr das mal im Internet eingibt, da gibt es ganz verschiedene Sachen. Das war der Spoiler, den ihr gerade gesehen habt. Ja? Also was Leute da drauf schreiben, was können das denn für Dinge sein? Also, ich will ein Auslandsjahr machen, ein Auslandssemester. Ich will Sushi essen. Ich will Sushi selbst machen. Ich will einen 4000er Berg besteigen. Ich will mein eigener Chef sein. Ich will unbedingt mit Delfinen schwimmen gehen, das ist das Nächste. Die chinesische Mauer sehen. Ich will mit einem Paraglider fliegen. Ist auch gut. Ich will das beste Eis in Dortmund essen. Wo gibt es das beste Eis in Dortmund? Ja? Gibst du mir nachher die Adresse? Gehe ich hin, okay. Und ich will viel reisen. Ich kann das von hier vorne nicht weiterklicken. Ihr müsst das von hinten machen. Klickt das mal weiter. Wir reisen mal. Wir essen Eis. Wir reisen. Wir gehen auch in den Orient. Wir kriegen ein Kind oder auch zwei. Wir sind viel unterwegs. Wir haben diese Sehnsucht nach Leben. Wenn man diese Listen sich anschaut oder wenn du selber vielleicht auch so eine Liste hast, dann wirst du merken, es ist gar nicht so leicht, sich zu begrenzen. Also wer sagt denn, wann die Liste vorbei ist? Aber wie viele Punkten darf man denn da nichts mehr draufschreiben? Und es gibt auch Leute, das kann man dann nachschauen, die hatten vorher 97 Punkte auf der Liste und dann einen Monat später haben die 130. Also die wächst irgendwie, die Liste, die wird gar nicht fertig, weil es ist ja auch eine spannende Frage. Ich schaue mich um, was andere Menschen machen, ich schaue mich um, was mir wichtig ist, aber was sollte denn auf der Liste deines Lebens, was du unbedingt erlebt haben solltest und machen solltest, was sollte denn da ganz oben stehen? Was hat die höchste Priorität in deinem Leben? Das ist eine ganz tiefe Frage. Da kommt man eigentlich ganz natürlich hin, wenn man überlegt, was will ich eigentlich erleben, bevor ich gestorben bin. Was ist das Höchste in meinem Leben? Was ist, hat die höchste Priorität? Und die Erfahrung vieler Menschen ist, dass allein mit dem Materiellen, also alleine, dass wir gute Dinge um uns herum haben, das füllt uns ja gar nicht aus. Wir müssten ja die glücklichsten Menschen der Welt sein. Wir haben so viele Shampoo-Sorten wie noch nie Menschen vor uns. Leuten mit Glatze ist das egal. Ja? Aber wir haben so viele Kaffeesorten, Fairtrade, Bio, Latte mit Cappuccino-Flavor und Vanille-Flavor. Wir haben so viele Möglichkeiten, aber wenn das glücklich machen würde, dann wären wir die glücklichste Gesellschaft der Welt. Aber das sind wir gar nicht. Die Frage ist, was macht uns wirklich glücklich? Was füllt aus? Von den Asiaten wird gesagt, die haben so eine Art zweiten Magen. Das heißt, die können essen, was die wollen. Die sind erst satt, wenn die eine Portion Reis gegessen haben am Tag. Ich weiß nicht, ob das vielleicht bei den Deutschen eher der Brotmagen wäre oder so. Also die können essen, was die wollen. Die sind erst satt, wenn dieser zweite Magen mit Reis gefüllt ist. Und ich glaube, für uns Menschen ist Gott dieser zweite Magen. Also dieses in uns drin, dass wir das Bedürfnis haben, nicht nur eine Sehnsucht nach Leben, sondern am Ende eine Sehnsucht nach Gott selbst, nach einem erfüllten Leben. Und erst wenn dieser zweite Magen gefüllt ist, erst dann haben wir auch wirklich unsere Bestimmung gefunden. Man kann ja auch sagen, wenn ich dich jetzt bitte, so eine Liste zu machen, was würdest du machen, wenn du weißt, hättest nur noch ein paar Tage zu leben? Sicher nicht mit Delfinen schwimmen gehen, sondern dann 10 andere Dinge. Dann 10 die Beziehungen, in denen wir leben, die Beziehungen, die wir aufgebaut haben zu Menschen. Und es zählt die Frage, ob es auch eine Beziehung gibt, die über dieses Leben hinaus besteht. Ob es eine Beziehung zu Gott gibt. Im Internet, da war eine Frau, die hat 97 Punkte aufgeschrieben, die ihr wichtig waren. Und der letzte Punkt, war, ich möchte wieder an Gott glauben können. Ganz zum Schluss, als sie gemerkt hat, ich darf nur 97 Punkte aufschreiben, der letzte Punkt war, ich glaube, ich möchte wieder an Gott glauben können. Ich brauche etwas, was über mein Leben, eine Perspektive, die das umschließt, was weiter hinausgeht. Und ich glaube, so ist das. Wir werden erst wirklich ein erfülltes Leben finden können, wenn wir ein Leben finden, was über diese Welt hinausgeht, über die Dinge, die wir so in unserem Leben haben, sondern etwas finden, was tiefer ist. Eine Liebe finden, in der unser Leben Platz hat. Kirchenvater Augustinus hat das so ausgedrückt. Er hat gesagt, unser Herz ist unruhig, bis es dann Ruhe findet in dir. Also bis es bei Gott zur Ruhe kommt. Man könnte also sagen, auf den Kiosk übertragen, es geht nicht so sehr darum, was du alles kaufst im Kiosk des Lebens, sondern ob du den Besitzer kennst. Ob du mit dem in Beziehung bist. Ob du sein Angebot angibst oder annimmst, was er für dich hat. Und wir haben vorhin gesungen, ist da jemand? Und ich glaube, ja, da ist jemand. Und ich möchte mit euch darüber nachdenken, was dieser jemand unternimmt, um zu uns zu kommen. Hier steht, wir haben Sehnsucht nach Leben, aber ich glaube, es gibt noch mehr. Nämlich Gott sucht uns. Das ist die nächste Folie. Gott sucht uns. Also nicht nur wir suchen Gott, sondern Gott ist auf der Suche nach uns. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Wir haben oft so viele Dinge, die wir in unserem Leben haben wollen. Und ich glaube, Gott will uns haben in seinem Leben. Nicht nur wir suchen nach dem Leben, sondern wir dürfen, wenn wir in die Bibel schauen, sogar glauben, das Leben sucht uns. Das Leben versteckt sich nicht irgendwo, wo wir das nicht finden können und ist ganz fern von uns, sondern das Leben, Gott selbst tut alles, damit wir es finden können. In der Bibel wird von Jesus ganz oft berichtet, dass er Menschen sucht, dass er auf Menschen zugeht. Dass er eine Frau trifft an einem Brunnen, die ihr Leben vor allem in Beziehungen, in verschiedenen Liebschaften gesucht hat. Und die haben sie leer zurückgelassen. Und er kommt mit ihr ins Gespräch darüber, was wirklich zählt im Leben. Oder er findet einen Mann in Jericho, einen Kleinkriminellen, der auf der Suche war, vielleicht nach Anerkennung, der das auf eine ungute Art und Weise gesucht hat. Und er kommt auch mit ihm ins Gespräch, er ist mit ihm. Und das sind nicht nur Geschichten aus der Bibel, sondern das passiert auch heute. Ich habe eine Frau in meiner Gemeinde, wir nennen die Mamaya, die war 40 Jahre lang, sie war in der Kirche früher und dann war sie 40 Jahre lang irgendwo Agnostikerin oder Atheistin, hat gar nicht mit Gott gelebt. Und auf einmal hat sie eine schwere Diagnose bekommen in ihrem Leben, eine Krankheit und wusste nicht, wohin. Wohin, wenn auf einmal doch viele Dinge anscheinend auf meiner Liste, die ich noch machen will, offen bleiben. Ist da noch jemand oder ist da niemand? Und sie hat Jesus gefunden. Sie hat nach 40 Jahren eines ganz anderen Lebens durch einen Kurs Schritte gemacht auf Jesus zu. Und er hat sie gesucht. Das ist dieses Gefühl. Da ist jemand, der mich trotzdem annimmt, obwohl ich 40 Jahre lang gesagt habe, ich glaube nicht an dich. Obwohl ich ein ganz anderes Leben geführt habe, hat sie dennoch diesen Gott kennengelernt. Und das Leben, was Gott anbietet, ist diese Beziehung zu ihm. Eine Liebe, die wir erfahren, die tiefer ist als all das, was Menschen uns geben können, was darüber sogar noch hinausgeht. Und Jesus hat diesen Anspruch zu sagen, wenn du das wirkliche Leben suchst, dann bist du bei Jesus richtig, bist du bei mir richtig. Ein Bild, um euch das klarzumachen, was Jesus für uns getan hat, warum wir Jesus vertrauen können, habe ich euch hier mitgebracht. Kann mir jemand sagen, was für eine Walart das ist? Komm, Kinder. Ja, ich geb euch ein bisschen Nachhilfe. Das sind Grindwale. Die, sag ich mal, sind für uns in dem Fall, so erkennen wir die kaum. Wir werden die eher erkennen von dem nächsten Bild. Die haben nämlich ein Problem. Wenn die in seichtes Wasser kommen, also wenn das Wasser nicht hoch genug ist, dann funktioniert ihr Orientierungssystem nicht mehr. Dann wissen die nicht mehr, wo ist das Meer, wo ich eigentlich hingehöre, sondern sie schwimmen in eine andere Richtung. Sie schwimmen zum Strand und das ist natürlich nicht gut, weil sie nicht lange am Strand leben können. Und da gibt es sehr engagierte Menschen, die dann helfen, diese Tiere wieder zurückzubringen ins Wasser und zu sagen, komm, hier gehört ihr nicht hin, ihr gehört woanders hin. Und dann haben diese Helfer das geschafft, nach einer Zeit lang, ja, nochmal zurück, die haben das geschafft, diese Tiere wegzubringen vom Strand und dann sind die alle ganz geschafft. Und wisst ihr, was die Tiere dann machen? Dann drehen die um und dann schwimmen die wieder zum Strand. Warum? Weil ihr Orientierungssystem immer noch nicht funktioniert, weil es immer noch ein bisschen falsch eingestellt ist. Und das ist wirklich oft sehr tragisch. Und diese Forscher, die sagen manchmal, die Forscher und Helfer, was man machen müsste, man müsste ein Grindwal werden. Man müsste ein Wal sein und müsste denen in ihrer Sprache erklären, was der Weg ist und wo das weite Meer ist, wo man eigentlich leben sollte. Und das ist leider für die Helfer und Forscher unmöglich, aber etwas ganz Ähnliches glauben wir als Christen, dass das Gott gemacht hat in Jesus Christus. Als Gott selber Mensch wurde, als Gott unser Leben gelebt hat, als Gott alle Versuchungen und Wünsche und Träume, die wir hatten, auch selbst erlebt hat und geführt hat und dass er uns ein Leben gezeigt hat, was sich wirklich zu leben lohnt. Und dass er uns eine Beziehung anbietet, zu sagen, ich kann und ich kenne dein Leben und ich lebe mit dir in dieser Beziehung. Sozusagen wie auf dem nächsten Bild, dass dieser Wal mit den anderen schwimmt, zu sagen, hier geht es raus. Hier sollten wir eigentlich hin. Wir sollten in das weite Meer. Dazu sind wir berufen. Wir sind nicht woanders zu berufen. Und Jesus Christus sagt über sich, ich bin gekommen, um den Menschen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte und ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Also, ich bin bereit, euch zu zeigen, wie sehr ich euch liebe. In diesem Bild gesprochen könnte man sagen, ich lege mich als Grindwal an den Strand und sage, das ist nicht euer Platz. Hier sollt ihr nicht hin. Ihr seid bestimmt, auf dem Meer zu leben. Ihr seid bestimmt, woanders zu leben. Ich zeige euch, wo ein Leben hinführt, das nicht auf mich ausgerichtet ist, sondern woanders hin ausgerichtet ist. Auf unseren Egoismus oder auf die Dinge, die wir so in unserem Leben haben. Denn es ist so, wenn wir nach dem Leben suchen, dann haben wir oft einen ganz großen Drang. Wir wollen viel aus unserem Leben rausholen. Wir suchen nach Anerkennung und auf diesem Weg, da passieren uns Dinge. Da tun wir Dinge, die wir nicht wollen. Da gehen wir über andere Menschen hinweg. Da leben wir auf Kosten anderer. Und die Frage ist, wohin gehen wir auch? Und nicht nur mit unseren positiven Erlebnissen im Leben, also mit den Sachen, die gut laufen, sondern wohin gehen wir auch mit unseren Fehlern? Wohin gehe ich denn mit den Sachen, die in meinem Leben offen geblieben sind? Und das Angebot von Jesus ist zu sagen, du kannst auch mit diesen Dingen zu mir kommen. Du bist auch als ein Mensch mit Fehlern, als ein Mensch, der noch nicht richtig ausgerichtet ist im Leben, der noch vielleicht die falschen Dinge sucht, bist du dennoch geliebt von mir. Bist du dennoch jemand, für den ich mein Leben gegeben habe. Und du findest deine Bestimmung, wenn du dich an mich hingibst, wenn du mir vertraust. Und es gibt sogar eine Bestimmung für dein Leben, die größer ist als deine 80, 90 Lebensjahre hier. Als ich mit Maya, die so lange Atheistin war, gesprochen habe und ihr das erzählt habe, ich sage, es gibt sogar jemand, der am Ende deines Lebens dich erwartet. Du weißt, wohin du gehen wirst. Dann sagt ihr zu mir, das ist zu schön, um wahr zu sein. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Und ich glaube, es ist schön und es ist wahr. Da ist tatsächlich jemand, auf den wir hingehen und an dem wir unser Leben hängen können. Wie kommen wir zu der Erfüllung? Wenn du jetzt hier bist und sagst, okay, du sagst mir, mit Jesus Christus gibt es ein erfülltes Leben. Wie kann ich mich diesem Jesus anvertrauen? In dem Bild von vorhin gesprochen, wenn du im Kiosk stehst, dann sagt der Kioskbesitzer zu dir, also in dem Fall Jesus, vertrau dich mir im Kiosk des Lebens an. Das heißt, gib mir dein Geld, gib mir deine Zeit. Geh mit mir, lebe mit mir im Kiosk des Lebens. Lebe nicht alleine und sei nicht selbst das Zentrum deines Lebens, sondern all das, was du hast, mit deinem ganzen Leben kannst du dich mir anvertrauen. Und natürlich, in uns sträubt sich da einiges. Da denken wir, was? Mit all dem, was ich bin, jetzt mich an Gott hängen, ihm ganz vertrauen, ihm den höchsten Platz, die höchste Priorität einräumen in meinem Leben. Ah, das sträubt sich, weil wir irgendwie denken, wir verlieren etwas. Und wir verlieren auch etwas. Wir verlieren nämlich unseren tiefsitzenden Egoismus in unserem Leben. Wir haben vorhin in den Liedern ganz viel davon gesungen, dass wir frei sind und dass man die Freiheit frei ist. Die Frage ist nur, wovon bist du frei, wenn du mit Jesus gehst? Ich sagte, du wirst etwas verlieren, wenn du mit Jesus gehst. Du wirst eine Lebensausrichtung verlieren, in der du das einzige Zentrum deiner Welt bist. In dem dein tiefsitzender Egoismus oder manchmal auch unser hartes Herz, das wirst du verlieren. Das darfst du Gott geben. Und es wird etwas Neues in dein Leben kommen. Aber das ist dieser Moment, wo man sagt, okay, ich möchte nicht mehr von mir selbst bestimmt sein, von meinen Wünschen, meinen Bedürfnissen, sondern ich möchte, dass Gott in meinem Leben diese Führung übernimmt und dass er mich leiten darf. Ein Weg, sich Jesus anzuvertrauen, habt ihr auf euren Zetteln, also auf den Zetteln auf euren Plätzen. Ihr könnt mal diesen Zettel hervorholen, da sind zwei Gebete drauf. Wir werden gleich ein Lied spielen und danach werde ich euch einladen, das zweite Gebet mit mir zusammen zu beten. Jeder, der das möchte, wir sind alle an unterschiedlichen Stellen, vielleicht auf unserem Weg mit Jesus. Manch einer geht schon länger mit Jesus, manch einer sagt, ich bin mir noch unsicher, ob ich Jesus kenne. Für den ist eher dieses erste Gebet, dass man nach Jesus suchen kann. Aber vielleicht sagst du auch, nein, ich habe das verstanden. Ich möchte mich Jesus anvertrauen. Ich möchte diesen Beziehungsschritt wagen. Und dafür ist das zweite Gebet. Ich möchte das kurz vorlesen. Herr Jesus Christus, ich erkenne, dass ich egoistischer und hilfsbedürftiger bin, als ich mir jemals eingestanden habe. Doch von dir bin ich mehr geliebt und angenommen, als ich jemals zu hoffen gewagt habe. Ich erkenne, dass du an meiner Stelle für meine Fehler am Kreuz gestorben bist und ich vertraue, dass du von den Toten auferstanden bist und deshalb heute lebst. Deshalb vertraue ich mich dir an. Ein ganz einfaches Gebet, was diesen Wechsel beschreibt, zu sagen, ich möchte nicht mehr alleine der Herr meines Lebens sein oder die Sehnsucht meines Lebens stillen, sondern ich möchte mit Jesus gehen. Ich möchte das ausprobieren, ob das mit Jesus stimmt. Die spannende Frage ist, kann man das beweisen? Und die Antwort ist, nein. Das kannst du nicht beweisen, aber du kannst es erfahren. Ich brauche mal ein Kind. Komm mal her. Traust du dich? Du bist leicht, das ist gut. Stell dich mal hier vorne hin. Stell mal hier oben hin, super. Okay, ich verspreche dir, wie alt bist du? Sechs, sieben? Sieben. Okay, meine Tochter ist fünf, aber ich verspreche dir, ich bin stark. Ich kann dich auffangen, wenn du springst, okay? Traust du dich? Okay, und los. Oh, sehr stark. Die Kinder können uns helfen, zu verstehen, was es heißt, zu vertrauen. Wir werden erst auch eine Gottesbegegnung haben, auch wenn du der größte Skeptiker bist. Du wirst erst eine Gottesbegegnung haben, wenn du den Vertrauensschritt wagst. Und dann werden auch deine Antworten kommen. Dann gibst du Gott Raum in deinem Leben zu antworten. Wir singen ein Lied, was auch uns herausfordert, diesen Vertrauensschritt zu gehen. Und danach lade ich euch ein, gemeinsam mit mir, wer das möchte, dieses Gebet zu beten. Ich lade euch ein, dass wir, wer das möchte, dieses Gebet mit mir spricht. Ihr könnt das im Stillen machen, ihr könnt es laut mitbeten. Ihr habt den Text vor, ich habe euch den schon vorgelesen. Und es ist eine Einladung, mit Jesus zu gehen, wirklich auch diesen Beziehungsschritt zu Jesus hin zu machen. Und wir machen das so, wir machen eine ganz kurze Pause von ein paar Sekunden. Das sind nur Worte. Ihr könnt auch ganz anders beten. Das ist eine Hilfe für euch, um mit Gott in Kontakt zu treten. Aber es ist eine Möglichkeit für euch. Und es soll auch nicht sein, wo jetzt jemand sagt, ich habe mich zu etwas gedrängt gefühlt. Wir machen einen kurzen Moment der Stille von 10 Sekunden und dann werde ich anfangen, das zu beten. Und wer möchte, der darf mit mir beten. Ein Gebet des Glaubens. Wir beten. Herr Jesus Christus, ich erkenne, dass ich egoistischer und hilfsbedürftiger bin, als ich mir jemals eingestanden habe. Doch von dir bin ich mehr geliebt und angenommen, als ich jemals zu hoffen gewagt habe. Ich erkenne, dass du an meiner Stelle für meine Fehler am Kreuz gestorben bist. Und ich vertraue, dass du von den Toten auferstanden bist und deshalb heute lebst. Deshalb vertraue ich mich dir an. Amen. Eine herzliche Einladung, gleich nach dem Gottesdienst nicht nach Hause zu gehen, sondern wenn du sagst, ich habe noch Fragen oder ein Thema ist offen geblieben bei mir, ich werde hier vorne hier in dieser Gebetsecke sein, auch andere Mitarbeiter der Gemeinde. Ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ihr habt auch die Möglichkeit, noch einmal dieses Gebet zusammen mit einer Person zu beten. Wirklich, damit ihr nicht nach Hause geht und irgendwie nicht wisst, ob ihr wirklich diese Beziehung zu Jesus gefunden habt oder nicht, sondern dass ihr diese Gewissheit findet. Das wünsche ich euch. Und würde mich freuen, wenn auch nach dem Gottesdienst Leute dort auf mich zukommen oder auf Gesprächspartner zukommen und wir gemeinsam beten können.